Vielen Dank, Schmu, und vielen Dank auch für deinen Versprecher, den wir uns wohl merken müssen. Ich glaube, du hast gesagt, ich kenne viele, die ich hier nicht sehe, gell? Genau, ich habe gedacht, das passt eigentlich auch zu Paulus und zur Predigt vielleicht auch. Wir kennen viele, die wir hier nicht sehen, und wir haben immer wieder auch das Anliegen, dass Leute hier zu sehen sind, aber vielmehr, dass sie Jesus kennenlernen. Also vielen Dank dafür. Wir haben zum zweiten Mal in dieser Reihe über den ersten Thessalonicher Brief sozusagen eine Textpredigt. Wir gehen am Text entlang. Es ist eine Predigt mit der Bibel in der Hand. Ich hoffe, dass das fallweise Projizieren des Textes hilft. Ansonsten sind die Zuhörer mit der Bibel in der Hand bei dieser Art Predigt gut dran. Und ich lade uns ein, hier einfach diese ersten 12 Verse nochmal anzusehen. Ist der Paulus ein Angeber oder ist er ein Vorbild? Das war für mich so die Frage zu diesen ersten 12 Versen. Wir hören hier vieles, was uns eigentlich ein bisschen auch ambivalent macht. Vielleicht hat sich mancher schon ein bisschen provoziert gefühlt. Wenn einer so viel von sich selbst redet, dann reagieren Menschen ja häufig sehr unterschiedlich. Auch wenn Paulus sich ein besonderes Vorzeichen gibt, er will ja für die Gemeinde in Thessalonich ein Vorbild sein. In unseren Ohren kommt vieles dann auch vielleicht anders an als bei der Gemeinde damals. Ist das nicht zu selbstbezogen? Warum stellt Paulus sich so ausführlich in die Mitte? Wo bleibt eine Bescheidenheit, eine christliche und so weiter? Eigentlich klingt das ganz nach dem Gegenteil. Also ist Paulus hier jemand, der jetzt unbedingt auch zeigen will, was er alles geleistet und getan hat, der das Forum der jungen Gläubigen in Thessalonich nutzt, um sich darzustellen? Wenn wir den Paulus live hören könnten, glaube ich, dass wir unser Urteil stark verändern würden. Weil seine Zeilen hier zu Beginn dieses Kapitels ja nicht eine Aktion sind, sondern eine Reaktion, weil er ja reagiert. Paulus reagiert auf Leute, die ihn nicht ausgehalten haben, die das nicht vertragen hat, dass jemand sagt, ich bin von Gott gesandt. Und Paulus reagiert auch auf Leute, die auf der anderen Seite keinen Gegenbeweis liefern können dafür, dass Jesus lebt. Keinen Gegenbeweis dafür, dass Jesus auch ihm, dem Paulus, begegnet ist. Paulus reagiert auf Leute, die ihm unterstellen, dass er nur für sich agiert, dass er schlicht geltungssüchtig sei. Und er versucht mit allen möglichen Worten hier der Gemeinde deutlich zu machen, dass er das ganz und gar nicht war. Er kann nur auflisten, was er eben nicht sein wollte und nicht war. Er wollte sich bei niemanden einschmeicheln, er wollte niemanden überreden. Und außerdem, hören wir hier, wurde ausreichend mit Gewalt und mit Verfolgung konfrontiert. In Philippi wissen wir vorher, und Motive wie Bereicherung, Einschmeichelei, Geltungsstreben sind schon sehr weit herbeigeholt, um wirklich Sinn zu machen. Paulus hat sich an dieser Stelle eigentlich nichts vorzuwerfen, und das macht auch Sinn. Er hat ja niemand anderen als Gott, als Dienstgeber, und er sagt schlicht, dass er niemand anderen gefallen muss. Und das, finde ich, ist auch etwas, was uns motivieren kann. Wir müssen niemand anderen gefallen als Gott. Und er sagt, Gott ist sein Zeuge, dass andere sagen mögen, was es ist, dass seine Motive ehrlich sind. Und die Thessalonicher haben das ja live erlebt. Und dann sind da zwei Bilder, und über die möchte ich gerne etwas näher reden in diesen ersten 12 Versen. Zwei Bilder, die so naheliegend sind, dass sie schon wieder auffallen müssen. Uns ist das vielleicht aufgefallen. Er redet hier von seinem mütterlichen Einsatz und er redet von seinem väterlichen Einsatz. Er weiß, dass es bei der Vermittlung des Glaubens nicht nur auf das ankommt, was gesagt und getan wird, sondern auch das Wie. Wie geschieht Mission? Wie nähern wir uns in der Missionssituation unserem Nächsten? Wie ist das mit denen, die wir kennen und die nicht hier sind? Und in Vers 7 nimmt Paulus das Bild einer Amme und er sagt, was ich bei euch getan habe, ist zu vergleichen wie mit einer Frau, die ein fremdes Kind stillt. Den mütterlichen Anteil der Hingabe zeigt Paulus am Bild dieser helfenden Ernährerin auf Zeit. Und das hat damals jeder verstanden. Dieser Einsatz ist das, worum es geht. Dass jemand sich so einem anderen Menschen widmend und wenn es nur auf Zeit ist, dass das Wie ein Mutterersatz ist. Das empfinden wir als Individualisten des Westens manchmal als sehr überzogen. Aber ich möchte es einfach so stehen lassen. Was Paulus hier meint, ist eigentlich, dass er mit allem, was er hatte, mit allen seinen Fasern für diese Menschen da war. Und hier wussten alle, das ist dienstbereite Menschenliebe, das ist die Hingabe, die dieser ehemalige Schriftgelehrte unter den Juden nun für seine neuen Schützlinge aufgebracht hat. Das mag eine vorübergehend annehmende Mutter sein, aber Paulus hat dafür gesorgt, dass seine Kinder sich ausreichend ernähren können in der Zeit der besonderen Versorgung. Für ihn sind die Menschen in der Gemeinde in dieser Zeit mindestens seine Kinder. Und dabei redet er offen über sein Dienstverständnis. Nicht nur reden, nicht nur lehren, auch Leben war seine Didaktik. Auch das Leben selber war seine Didaktik, sein Mittel der Wahl, um Menschen an dieser Stelle zu begleiten. Er wollte nicht nur Ganglien füllen mit neuer Erkenntnis, er wollte auch, dass die Herzen erfüllt werden. Mit Leben, mit einem Erleben eines vollen Herzens, das ich ihnen gegenüber ausschütten will. Ich glaube, dass ich einige Biografien kenne, auch in Wien, wo Menschen genau das erlebt haben und dadurch zu treuen Nachfolgern Jesus geworden sind. In einer Phase, in der sie diese Unterstützung brauchten, ist plötzlich jemand erschienen, der ihnen von Jesus erzählt hat und nicht nur erzählt, sondern ihnen das vorgelebt hat. Über Wochen, über Monate, vielleicht über 2, 3 Jahre. Und dann sind Menschen da, die etwas anderes geworden sind, als sie vorher waren. Menschen, die innerlich gestärkt waren, die diese Ernährung, diese Nahrung wirklich aufgenommen haben und die in dieser Intensität auch erlebt haben, was Lebensveränderung heißen kann. Und ohne diese Intensität geht es selten. Paulus hat sein Herz ausgeschüttet gegenüber Menschen, weil er die Menschen, die neuen Gläubigen für die Zeit, in der er in der Stadt war, in sein Herz geschlossen hat. Sie waren im Rundum ein Anliegen. Er hat nichts zurückgehalten. Er hat nichts vor ihnen zurückgehalten. Sie sollten sein Leben mitkriegen. Und dann hat er sich auch materiell nicht von ihnen versorgen und aushalten lassen. Diesen Vorwurf wollte er sich offensichtlich auch ersparen. Auch das gehört dazu. Er hat seine Zeit auch dafür verwendet, zu seinem Lebensunterhalt zu kommen. All das war Ausdruck seiner Dienstethik. Gewissenhaft und gerecht wollte er sein, sagte er. Und das war er mit seinem Leben. Und das zweite Bild, er hat sich auf einzelne Menschen bezogen und er sagt, dass er wie ein Vater war. Und jetzt ist die Frage, ob wir das heute so unterscheiden würden, dass das eine das Männliche, das andere das Weibliche ist. Aber es ist für seine Zeit ein gutes Bild, denn er sagt, es geht hier ums Mutmachen, ums Zureden und über das nachdrückliche Auffordern, das er getan hat gegenüber diesen Gläubigen, spricht er auch. Es geht um Ermahnen, Ermuntern, manchmal auch Beschwören von Menschen, auch das Eindringen in Menschen, dass man sagt, bitte folge doch meinem Rat. Und das ist bei Vätern und Müttern unterschiedlich verteilt. In einer Ehe wissen wir das. Manchmal ist das mehr der eine, manchmal mehr die andere. Aber das Leben teilen und das Ermahnen und das Beschwören, das braucht eben auch diesen Platz. Paulus hat hier eine übliche Teilung in der Gesellschaft vor Augen. Der Mann, der Lehrer, da ist er mit der Synagoge, mit seinem jüdischen Erbe sozusagen auch unterwegs, die Frau für die Nahrung. Und trotzdem müssen wir heute sagen, es geht manchmal auch hin und her. Also Väter und Mütter in Christus übernehmen mal die eine und mal die andere Rolle. Und sie müssen manchmal auch beides tun. Das zweite Bild hier in diesem ersten Abschnitt ist das Bild vom Abbild Christi. Es geht ja um die Erfahrung, dass jemand diese Rollen von Vater und Mutter in seinem Leben erlebt. Vielleicht könnt ihr das selber ganz persönlich auch sagen. Menschen haben diese Zuwendung erfahren. Da war jemand für mich an dieser Stelle Vater, da war jemand für mich Mutter. Und an der Zuwendung, an dieser konkret liebenden Elternschaft Gottes, ist eben auch zu sehen, wie Paulus das hier meint. Gott ist nämlich am Ende die nährende Mutter und am Ende auch der lehrende Vater. Paulus will ja nichts anderes sagen, als dass er mit seinem ganzen Leben den Versuch unternommen hat, hier selber auch abzubilden, was Gott für uns sein will. Gott in Christus so abzubilden, dass Menschen merken, worum es eigentlich geht. Nicht um mich, nicht um das, was ich vielleicht in meinem Leben auch an Profil gewonnen habe, was für mich wichtig geworden ist, sondern das, was Gott will im Leben des anderen. In Christus Gott abbilden und damit anvertrauten Menschen auch ein Vorbild sein. Erziehung, Versorgung, Fürsorge, sanfte oder auch deutliche Führung sind dem Paulus deswegen ein Anliegen, weil er so und nicht anders Gott kennt, weil das seine ureigene Theologie ausgemacht hat, dass er erlebt hat, wie Gott sich ihm zugewandt hat und sich so auch Menschen zuwenden will. Wozu ist ein Mensch denn berufen? Könnten wir fragen, zur Anteilnahme an der Herrlichkeit Gottes, zum Gewinn des vollen Lebens, zur Weitergabe dieses Lebens als Wohltat an der ganzen Welt. Wir haben das letzte Woche in diesem Siegel gesehen von Onken. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes vergrößern, aber wir wollen auch zum Wohle der Menschen da sein. Die Botschaft von der Elternliebe Gottes wird nur deutlich durch die persönliche Selbstmitteilung von uns, von den Boten und Botinnen. Es ist interessant, dass der Paulus da ganz wenig abhebt drauf, dass Jesus ja Jünger hatte. Wir hören bei Paulus wenig von Jüngerschaft im Sinne der Jünger Jesu oder Jüngerinnen Jesu. Für ihn gibt es mehr diese Vorstellung von diesem Imago, von diesem Bild, das er sein will, von einer Nachfolger als Abbilden des Vorbilds. Das taucht hier zum ersten Mal auf und immer wieder in den Briefen des Apostels kommt das vor, dass er eine Grundidee hat. Er sagt, wir können nur so etwas weitergeben, wenn wir selber Vorbild sind, weil Christus unser Vorbild ist, weil Gott in Christus uns Vorbild geworden ist. In 1. Korinther 11 lesen wir, nehmt mich als Vorbild, so wie ich, und das ist sein tiefster Ernst, was er hier sagt, so wie ich Christus als Vorbild genommen habe. Und genauso denkt er auch für die Gemeinden. Die Gemeinde in Thessalonich soll sich die Jerusalemer Gemeinde zum Vorbild nehmen. Und später sollen die Gemeinden in Europa die Thessalonicher als Vorbild nehmen. So rühmt er auch die Gemeinde in Thessalonich und sagt, ihr seid zum Vorbild geworden für andere. Für die europäischen heidenchristlichen Gemeinden. Dieses Vorbild-Nachahmung-Prinzip finden wir immer wieder im Neuen Testament. Und es reicht dann bis ins Mittelalter hinein als Impuls. Ein Mann, Thomas von Kempten hieß der, hat ein Buch verfasst, das heißt Imitatio Christi. Und es ist bis heute ein Buch, das Erweckungsbewegungen ausgelöst hat und beeinflusst hat. Es ist leider schlecht übersetzt. Im Deutschen heißt es über die Nachfolge Christi, ist eben genau in die andere Richtung. Es geht um die Abbildung, um das Imitieren, um das Abbilden Christi. Wir kommen zu den Versen 13 bis 16 und hier wird es jetzt spannend. Die haben wir noch nicht gehört. Ich lese sie nochmal vor oder überhaupt mal vor. Hier schreibt Paulus weiter. Deshalb danken wir Gott immer wieder, dass ihr durch unsere Verkündigung Gottes Wort empfangen habt. Damit habt ihr keine menschliche Lehre angenommen, sondern tatsächlich das Wort Gottes. Nun wirkt es unter euch, die ihr zum Glauben gekommen seid. Brüder und Schwestern, ihr habt euch ein Beispiel genommen an den Gemeinden Gottes in Judäa, die zu Christus Jesus gehören. Hier das Vorbild wieder. Denn eure Landsleute hier haben euch Leid zugefügt und genau das gleiche Leid haben die Gemeinden in Judäa von den Juden dort erfahren. Die haben schon Jesus, den Herrn, getötet, ebenso wie die Propheten. Und uns haben sie verfolgt. Es geht ihnen nicht darum, Gott zu gefallen. Und sie sind allen Menschen feindlich gesinnt, denn sie hindern uns daran, den Heiden die Verkündigung zu bringen, die sie retten kann. So laden sie fortwährend Schuld auf sich, bis das Maß voll ist. Sie haben sich Gottes Zorn in seinem ganzen Umfang zugezogen. Solche Worte klingen für uns heute brisant. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir darauf eingehen. Und ich würde zunächst einmal diesen Abschnitt damit überschreiben, dass wir sagen, die Diffamierung des Glaubens gehört von Anfang an dazu. Irgendwie habe ich das anders übersetzt, aber du kannst ruhig weiterschalten. Der Widerstand, genau. Der Widerstand gegen den Glauben gehört von Anfang an dazu. Was erleben die Thessalonicher hier? Es ist eine Welt der Wanderlehrer und der Werber für neue Religionen in dieser Zeit. Das ist damals nicht anders gewesen als heute. Menschen werden von allen Seiten umworben und es kommen Leute an die Türen und es werden Leute auf der Straße angesprochen und jeder will Religiöses verkaufen und mit Religiösen auch Geschäft machen. Was heute passiert, wenn die Gesellschaft sich nicht auskennt, das ist damals offensichtlich auch der Fall gewesen. Wenn die Medien schnelle Antworten liefern oder der Diskurs an den Stammtischen schnelle Antworten liefert und eigentlich doch keiner weiß, was hier alles vor sich geht. Da wird ungehemmt kategorisiert und zugeordnet. Wieder so ein gewinnsüchtiger Scharlatan, wieder so einer, der unsere Nachbarn oder Verwandten in seine Klauen kriegen will. Die Religiösen heutzutage sind nur verirrte Spinner, die sich von geltungssüchtigen Alphatierchen fangen lassen. Und die Mitbürger und Bekannten und Freunde sind vor allem interessiert, diese Irritation, die da entsteht, auch wieder ablegen zu können. Neubekehrte Familienmitglieder sind eine große Irritation. Freunde, die plötzlich einen anderen Weg gehen, sind eine große Irritation. Und diese Irritation muss man auch wieder loswerden. Dieser neue Bruch, der dann auch manchmal entsteht zwischen Ihnen und denen, die Sie immer geschätzt haben, den muss ich auch erklären, einordnen. Irgendwie diese Veränderungen wieder zukitten, einigermaßen plausible Erklärungen finden. Und es scheint, dass die Irritation in der jüdischen Gemeinde am größten war. Dass damals die jüdische Gemeinde am meisten zu kämpfen hatte mit dem, was der Paulus hier angezettelt hat. Ehemalige Freunde und Synagogenmitglieder legen sich jetzt ins Zeug, um vor allen Dingen die Legitimation des Paulus, die Berechtigung des Paulus anzugreifen. Jetzt geht's auf den los, der das Ganze hier im Kontext von Römischen Reich und großen Städten des Römischen Reiches hier so vor allen Dingen vorantreibt. Und zu diesen Angriffen kann Paulus zunächst nur wiederholen, was er im ersten Kapitel bereits betont hat. Das Evangelium ist nicht eine Paulusbotschaft, es ist die frohe Botschaft Gottes. Es ist die Anrede Gottes, es ist Gottes Wort selbst. Da will Paulus den Unterschied machen. Keine Einsichten und menschliche Weisheiten, keine Gedankengebäude aus tiefem Nachdenken heraus, die er weitergeben will, sondern die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus. In Christus hat Gott sich selber gezeigt. Er hat diesen garstigen Graben zwischen ewig und nicht ewig übersprungen. Er ist selber in diese Welt hineingekommen. Da ist das Heil. Das ist die Mitte der Freudenbotschaft. Nicht bei denen, die es weitergeben. Und das bringt Paulus in beinahe allen seinen Briefen. Die Mitte seiner Sendung. Im 2. Korintherbrief formuliert er es aus als Dienst der Versöhnung. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Durch uns ist Gott der Redende und der Mahnende. Und hier im 1. Thessalonicher Brief erscheint also zum ersten Mal diese schriftliche Ausformulierung. Paulus will deutlich machen, dass er sich nichts herausnimmt, sondern sich einfach nur an seinen Auftrag hält. Und er sagt dann am Ende von Vers 13, so passiert auch was. Das Wort wirkt ja in euch. Ohne dass ich irgendwelche Künsteleien und eigensüchtigen Mittel verwendet hätte. Da ist ja etwas im Gang und ich habe das gar nicht manipuliert oder initiiert, dass das auch etwas bewirkt, sondern es ist das Wort. Ihr habt unmittelbar aus dem Wort Gottes heraus, aus der guten Nachricht von Christus heraus reagiert. Ihr seid nicht an mich, sondern an Christus gläubig geworden. Und es taucht hier das Wort Evangelium auf. Das ist zum ersten Mal im Neuen Testament. Ein anschlussfähiges Wort damals, weil mindestens die jüdische Gemeinde es bereits aus der griechischen Übersetzung der jüdischen Bibel gekannt hat. Und das ist jetzt Christus, die Mitte des Evangeliums, die Mitte der guten Nachricht. Und es wird immer klarer bei Paulus, dass er eigentlich nur eins will, nämlich diese Botschaft von Kreuz und Auferweckung zum Heil der Welt verkünden. Das ist die Kraft der Gnade Gottes. Und die erreicht nicht zuerst unseren Verstand, sondern unser Herz. Sie erreicht zunächst einmal unser Herz und will uns retten aus der Verlorenheit unserer Seele, aus der Ungewissheit unseres Lebens. Mein Leben hat in Christus eine neue Grundlage. Das will Paulus deutlich machen, das ist sein Anliegen. Aber es gibt dann diese Gegnerschaft aus seinem eigenen Volk. Wie sollen wir umgehen mit diesen Versen 14 bis 16? Auch wenn wir uns gedanklich ganz in die Zeit des Paulus und der Gemeinde im antiken Thessalonich versetzen wollen, werden wir unsere Konnotationen von den Textauslegungen, die antijüdisch sind, nur ein paar Jahrzehnte alt sind, nicht beiseite schieben können. Das, was Menschen aus diesen Worten gemacht haben, ist zu verurteilen. Aber wir dürfen uns auch von der neutestamentlichen Forschung sagen lassen, dass sowohl heidnische als auch jüdische Agitation gegen die neue Christengemeinde stattgefunden hat. Die jüdische Gemeinde, die unter anderem die neue Vermischung zwischen Heiden und Juden aufgebracht haben muss, liefert vielleicht die ersten Argumente. Und deshalb schaut der Paulus hier auf die vorösterlichen Ereignisse in Jerusalem zurück und sieht die Parallelen bzw. die Einflüsse der jüdischen Elite in Jerusalem immer noch gegeben. Es ist für ihn die Weiterführung des Kampfes, den nicht die Juden, sondern der Hohe Rat gegen Jesus Christus selbst angestrengt hat. Als Jude, ehemaliger gelehrter Pharisäer, ist Paulus auch bei den jüdischen Propheten. Er solidarisiert sich mit denen, die innerhalb der eigenen Community immer schon ausgegrenzt wurden. Die Interventionen einer etablierten Schicht verurteilt Paulus und er spricht sich damit gegen die ins Römische Reich hinein agierenden Führer aus. Offensichtlich ist der Einfluss an dieser Stelle eben auch über die Synagogen da gewesen. Und er ist sicher auch enttäuscht, und das kennen wir ja auch von anderen, die Großes geleistet haben, enttäuscht, weil er selbst ja als größter Eiferer für die Linie des Hohen Rates unterwegs war und dann gehofft hat, als er diese Bekehrung erlebt hat, dass andere ihm auch folgen würden. Er ist enttäuscht darüber, dass sich auch lange nach der Kreuzigung kaum jemand anderer aus dieser Elite Israels der Frage nach der Rolle des Jesus von Nazareth gestellt haben. Was nicht wirklich leicht zu deuten ist, ist Vers 16, dass er sagt, die Redelsführer im Kampf gegen die Gemeinde haben sich den Zorn Gottes bereits zugezogen. Aber wir erfahren in vielen anderen Aussagen des Paulus ganz eindeutig, dass für ihn auch das Israel nach der Geburt, also die jüdische Gemeinde, die Jesus gegenüber ablehnen lebt, immer noch das auserwählte Volk Gottes bleibt. Auch und trotz der Ablehnung Jesus gegenüber. Wir werden für dieses Thema noch ein bisschen Zeit haben, Anfang November. Es wird Ralf Zentara von Dienste in Israel hier sein. Und er wird auch an dieser Stelle einige Akzente setzen, unter anderem über Römer 11 bis 13 hier auch reden. Das steht klar im Raum. Paulus ist in seinen Augen als einer der konsequentesten jüdischen Lehrer mitten in der Verfolgung Christi quasi über die Wahrheit gestolpert. Er hat ja alles getan, um diese Gemeinde zu vernichten und dann so etwas. Und jetzt leidet er daran, dass ihn ungläubige Brüder seiner ursprünglichen Gemeinde nicht nur ablehnen, sondern ihm die Freiheit, seinen neuen Auftrag auszuführen, nehmen wollen. Der Einfluss dieser jüdischen Elite war gegeben, und zwar auch deshalb, und das muss man auch dazu wissen, weil im Römischen Reich das Judentum die einzige Religion war, der es erlaubt war, allein den eigenen Glaubensgrundsätzen zu folgen. Also eine Religio licita hieß das damals, eine erlaubte Religion, eine einzige nur, die nicht auch den Kaiser anbeten musste, die nicht auch nur auch vor den Bildern des Kaisers niederfallen musste. Und diese Leute haben dem Paulus seine Tätigkeit am meisten behindert. Also hier geht es auch ein Stück weit um Religionsfreiheit. Um die Frage, welchen Glauben, nicht nur welchen Glauben, sondern darf ich meinen Glauben leben? Schauen wir weiter. 17 bis 20 und da sind wir im letzten Teil unseres Kapitels. Brüder und Schwestern, wir wurden von euch getrennt und wie Waisen zurückgelassen. Also er dreht plötzlich auch das Bild um, was er vorher hatte. Zwar nur für kurze Zeit und nur räumlich, nicht im Herzen. Aber gerade deshalb suchen wir umso dringender nach einer Möglichkeit, euch wiederzusehen. Wir hatten die feste Absicht, euch zu treffen. Ich, Paulus, habe es mehr als einmal versucht, aber der Satan hat uns daran gehindert. Wer ist denn unsere Hoffnung und unsere Freude, wenn nicht ihr? Und wer sonst ist unser Siegeskranz, auf den wir stolz sein können, wenn unser Herr Jesus wiederkommt? Ihr seid doch unser Ruhmesglanz und unsere Freude. Die Gemeinde ist der Ausweis für die Echtheit des Apostels. Das ist vielleicht die Überschrift über den letzten Abschnitt hier. Wo Gemeinden entstehen, haben Gemeindegründer ihren Einsatz gehabt. Wir denken an die Geschichte der Moga, aber an die Geschichte auch von vielen, viel jüngeren Gemeinden. Da waren Menschen im Einsatz, die vielleicht eben nur diesen Auftrag hatten. Und was den Paulus in seinem Leben als Christ nach seiner Bekehrung wirklich im Wesentlichen beschäftigt hat, ist einerseits seine Christusbeziehung, und andererseits sind es seine Gemeinden. Er lebt für seine Gemeinden, in dem Fall für die Gemeinde in Thessalonich. Er lebt für die Menschen in dieser Gemeinde und er hat sie quasi ständig vor Augen. Wenn er ihnen hier schreibt, sieht er die Menschen an sich vorüberziehen und er sagt, euer Leben, eure Umkehr, eure Lebensveränderung, eure neue Hingabe, eure neue Art, Gemeinschaft zu leben, und an der Königsherrschaft Christi auch mitzuwirken, was anderes habe ich nicht als Erweis meiner Bemühungen. Das ist Geschenk und Gnade und es ist aber auch das, was ich am Ende als Einziges vorzeigen kann. Dass ich das habe euch als lebendiges Zeugnis, das macht mich zu einem strahlenden Teilnehmer in diesem Repräsentationszug Christi. Auch wieder so eine römische Vorstellung, aber übertragen auf das geistliche Leben. Wenn Jesus wieder einzieht in diese Welt, dann werde ich über das ganze Gesicht leuchten und strahlen wie ein Honigkuchenpferd, weil ihr als Gemeinde mit dabei seid, weil diese Beziehung zwischen uns weitergeht. Und da frage ich mich, auch wenn man jetzt nicht gleich Gemeindegründer sein muss, ist das nicht auch etwas, was uns inspirieren kann in einer bestehenden Gemeinde, dass ich beteiligt bin, wenn Menschen dabei bleiben, wenn Menschen dazukommen, wenn Menschen sich immer wieder neu für dieses Leben in der Gemeinde, aber auch für das Leben in der Nachfolge entscheiden, sich einladen lassen. Wenn Gemeinde die Lebensveränderung, um die es geht, ausstrahlt und wenn sich Menschen aufeinander einlassen und freudig und vorbehaltlos einander unterstützen, wo immer andere die ersten Schritte des Glaubens auch machen, wo immer die andere die ersten Schritte in der Mitarbeit, im Mitgestalten machen. Da würde ich gern dabei sein. Da ließe sich schon jemand dazu holen. Und ich will ja auch, dass jemand die Botschaft der Suche Gottes nach seinen Menschen richtig versteht. Und das empfindet, sich dieser Sehnsucht Gottes öffnen kann. Ich finde, dass der Paulus hier am Ende des Kapitels selbst noch einmal alles in das richtige Verhältnis bringt. Seine Art von Mütterlichkeit und Väterlichkeit, sein Hirtendienst, aber auch, ich bin ja selber verwaist, wenn ich euch nicht mehr habe, diese irgendwie auch ein bisschen hilflos klingende Sehnsucht, seine Leidenschaft für Menschen, seine Leidenschaft für die Gemeinschaft der Menschen, für die Gemeinde, all das entspringt seiner Art, den Christus, den er kennt, nachzuahmen, diesen Hirten unserer Seelen, Christus immer wieder im Leben konkret abbilden. Und ihm mit allen Fasern seines Lebens zu folgen, das ist es. Und ich finde, es gibt keinen Grund, dass wir uns dem entziehen, aber 1000 Gründe, dass wir damit dabei sind. Amen.